Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der US-Hafenstadt Baltimore hat ein Schiffsunglück eine kilometerlange Autobrücke zum Einsturz gebracht. Der Frachter rammte einen Pfeiler, kurz nachdem an Bord Probleme mit der Stromversorgung aufgetreten waren. Mehrere Autos stürzten ins Wasser, zwei Menschen wurden gerettet, nach sechs Vermissten wird gesucht. Baltimore liegt an der Ostküste der USA. Als Teil einer Fernstraßenverbindung überspannte die Francis Scott Key Brücke den Hafen der Metropole.
Im Morgengrauen wird das Ausmaß des Unglücks erst richtig sichtbar. Weite Teile der knapp 3 Kilometer langen Francis Scott Key Bridge sind eingestürzt. Die 290 Meter lange Dali ist unter den Trümmern zum Stehen gekommen. Auf dem Video einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie der schwerbeladene Frachter in der Nacht einen der wichtigsten Brückenpfeiler rammt und daraufhin große Teile der Stahlkonstruktion ins Wasser stürzen, mitsamt mehrerer Fahrzeuge. Wir wurden durch etwas geweckt, das wie ein Erdbeben klang oder ein langes Donnergrollen. Taucher suchen in der Dunkelheit nach Überlebenden, auch Sonargeräte und Infrarotkameras kommen zum Einsatz. Zwei Menschen werden gerettet, mindestens sechs noch vermisst. Sorgen bereiten den Einsatzkräften das 9 Grad kalte Wasser, die starke Strömung und die zurückkehrende Flut. Wir befinden uns immer noch in einer aktiven Such- und Rettungsphase und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Ersten Erkenntnissen zufolge warf die Crew kurz vor der Kollision noch den Anker und setzte einen Notruf ab. Offenbar gab es beim Auslaufen Probleme mit der Stromversorgung. Möglicherweise verlor das Schiff seinen Antrieb und war manövrierunfähig. Auf Videos ist zu sehen, dass die Lichter an Bord ausgingen. Gesteuert wurde es von einem Hafenlotsen, nicht von dem Kapitän. Die vorläufige Untersuchung deutet auf einen Unfall hin. Wir haben keine Hinweise auf einen Terroranschlag. Der Hafen von Baltimore wurde bis auf Weiteres gesperrt. Mehr als 40 Schiffe stecken dort nun fest.
Sarah Schmidt ist vor Ort in Baltimore. Wie läuft der Rettungseinsatz?
Der Rettungseinsatz läuft weiter. Hier kreisen den ganzen Tag Hubschrauber über dieser Szenerie. Das hier hinter mir ist die Zufahrt zur Brücke. Da kann man das Containerschiff sehen und eben auch dieses Gerippe, was einmal die Brücke war. Und die Behörden haben gesagt, dass dieser Notruf der Crew sehr wichtig war für sie, denn sie konnten hier wohl heute Nacht die Brücke noch absperren und so verhindern, dass weitere Autos auf die Brücke fahren. 5 Fahrzeuge sind im Wasser gefunden worden, sagen die Behörden, darunter ein Betonmischer. Und es könnte sein, dass es sich bei den Vermissten um Bauarbeiter handelt, die heute Nacht Schlaglöcher geflickt haben sollen. Das ist aber offiziell noch nicht bestätigt.
Wie wichtig ist diese Brücke für die Region?
Diese Brücke, aber auch der Hafen sind sehr wichtig für diese Region. Die Brücke ganz besonders für Pendler. Etwa 30.000 Fahrzeuge geschätzt sollen hier jeden Tag über diese Brücke fahren. Und der Hafen ist ein sehr wichtiger Knotenpunkt, insbesondere auch für die Autoindustrie.
Sarah Schmidt, vielen Dank. Die Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL haben heute ihre Tarifeinigung vorgestellt. Kernstück ist die vereinbarte Senkung der Arbeitszeit für Beschäftigte im Schichtdienst. Sie können bis 2029 schrittweise ihre Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden reduzieren bei vollem Lohnausgleich. Außerdem bekommen die Beschäftigten in 2 Schritten insgesamt 420 Euro mehr pro Monat und eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2.850 Euro. Die Laufzeit beträgt 26 Monate.
Das Ende des Tarifstreits bei der Bahn. Bei den Reisenden auf dem Berliner Hauptbahnhof hat die Nachricht überwiegend für Erleichterung gesorgt.
Ich bin sehr glücklich darüber und fahre jetzt ganz optimistisch einmal quer durchs Land.
Ich denke, dass sie jetzt eine gute Lösung gefunden haben, langfristig. Das ist für alle gut.
Für Lokführer und andere im Schichtdienst etwa, für die kommt die 35-Stunden-Woche und das bei vollem Lohnausgleich, wenn auch erst bis 2029. Am Ende hat sich die Gewerkschaft Deutscher Lokführer mit der Forderung, die ihr am wichtigsten war, durchgesetzt. Der GDL-Chef spricht dann auch von einem beispielhaften Tarifabschluss.
Die Innovation ist tatsächlich, dass Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeiter hier erstmals nach vorne gestellt werden im direkten Bereich und denen eine verbesserte Arbeitszeit gebracht wird, die nicht auf andere Mittel und Methoden zurückgreifen können.
Lokführer können eben nicht im Homeoffice oder dem mobilen Büro arbeiten, so der GDL-Chef. Ab 2026 soll die Wochenarbeitszeit in 4 Schritten von 38 auf 35 Stunden abgesenkt werden. Wahlweise darf aber auch länger bis zu 40 Stunden gearbeitet werden. Dafür gibt es dann 2,7% mehr Geld pro Extrastunde. Von den 10.000 Beschäftigten, für die laut Bahn der Tarifabschluss gilt, arbeiten knapp 9.000 im Schichtdienst. Sie kommen am Ende in den Genuss der 35-Stunden-Woche. Der Vorstand nennt das Ergebnis finanziell herausfordernd, es sei aber eine intelligente Lösung.
Die Tatsache, dass wir heute Morgen um 5.15 Uhr die Verhandlungen beendet haben, zeigt ja auch, dass wir da lang gerungen haben. Aber am Ende ist es ein Kompromiss und ich glaube, alle können froh und erleichtert sein, dass wir das Ergebnis jetzt auch so geschafft haben.
Erleichterung auch beim Bundesverkehrsminister, der gleichzeitig vor der Wiederholung eines solch langen Tarifstreits warnt.
Jetzt schauen wir, glaube ich, am besten alle nach vorne, setzen diesen Kompromiss um. Und natürlich wird man sich mit der Frage beschäftigen, wie geht man generell mit kritischen Infrastrukturen um. Aber erst einmal kann ich heute sagen, ich bin sehr erleichtert, freue mich für die Bürgerinnen und Bürger.
Die können sich jetzt erst einmal auf fast 2 Jahre ohne GDL-Streik freuen.
Zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland werden die Sicherheitsmaßnahmen noch einmal verschärft. Bundesinnenministerin Faeser hat angekündigt, dass es im Juni und Juli an allen deutschen Grenzen Kontrollen geben wird, wie schon bei der Heim-WM 2006. Gewaltbereite Fußballfans und Extremisten sollen so an der Einreise gehindert werden.
Hier soll im Juli das Finale der Fußball-EM stattfinden. Das Olympiastadion in Berlin wird voll sein. Nun wächst die Sorge um die Sicherheit, nicht nur rund um die Stadien. Es geht um den Schutz vor Islamisten und anderen Extremisten bis hin zu Hooligans. Dafür sollen während der EM auch die Grenzen stärker überwacht werden.
Deswegen habe ich mich im Vorfeld mit der Bundespolizei getroffen und bin sehr sicher, dass wir dort gut aufgestellt sind, damit wir das während des Turniers auch sind und auch alle Vorsichtsmaßnahmen treffen können, kann ich Ihnen heute schon sagen, dass wir kurz vor dem Turnier Grenzkontrollen zu allen Nachbarstaaten einführen werden, um noch mehr Sicherheit für das Turnier auch zu gewährleisten.
Wie bei der WM 2006 hoffen die Veranstalter der EM auf ein Sommermärchen in den Stadien oder beim Public Viewing. Ein friedliches Sportfest in Sicherheit.
Und so sind wir im Austausch mit den Sicherheitsbehörden, mit der Politik, mit der Polizei. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch um uns herum in den Nachbarländern. Und das ist natürlich die höchste Priorität, sichere Spiele.
Die Festnahme von 2 IS-Terrorverdächtigen vergangene Woche in Gera oder der Anschlag in Russland unterstreichen die Bedrohung. Zur Abwehr fordern Länder von der Bundesregierung mehr Befugnisse. Behörden müssten Telefon- und Internetverbindungen zumindest eine gewisse Zeit nachvollziehen, IP-Adressen von Computern speichern können. EU-Recht erlaubt das.
Jetzt sieht man bei Terroranschlägen, wie oft wir auf Hinweise aus dem Ausland angewiesen sind. Das müssten wir dringend korrigieren. Da habe ich einen wirklich dringenden Appell auch an SPD, Grüne und FDP.
Neben Grenzkontrollen sei eben auch die Gefahrenabwehr im digitalen Raum ein wichtiger Faktor für die Sicherheit. Die EM rückt den Ampelstreit um die Vorratsdatenspeicherung wieder ins Licht. Bundesinnenministerin Faeser von der SPD will seit Jahren IP-Adressen von Internetnutzern für die Fahndung kurzzeitig speichern lassen. Doch das blockiert bislang die FDP, die zu starke Eingriffe des Staates fürchtet.
Der Paritätische Wohlfahrtsverband spricht von einem traurigen Rekordwert und meint damit die Kinderarmut in Deutschland. Laut dem jüngsten Armutsbericht des Verbandes lebten 2022 knapp 22% aller Kinder und Jugendlichen an oder unter der Armutsgrenze von 60% des mittleren Nettoeinkommens. Für Alleinerziehende mit 2 Kindern lag die Schwelle bei 1.900 Euro. Die Gruppe der Alleinerziehenden war laut Bericht besonders von Armut betroffen, auch durch erzwungene Teilzeitarbeit, weil es zu wenig Betreuungsplätze gibt. Bei Bauernprotesten in Brüssel ist es zu massiven Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften gekommen. Landwirte versprühten Gülle und zündeten Heuballen an. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Die Proteste richten sich unter anderem gegen Bürokratieauflagen und verschärfte Umweltgesetze in der Landwirtschaft. Die EU hatte zuletzt ein Entgegenkommen angedeutet und Ausnahmen für kleine Höfe vorgeschlagen. WikiLeaks-Gründer Assange darf nach einer Gerichtsentscheidung in London vorerst nicht an die USA ausgeliefert werden. Dort droht dem 52-Jährigen eine Verurteilung wegen Spionage und Verrats. Die Richter forderten von den USA zunächst Zusagen für ein faires Verfahren und setzten dafür eine Frist von 3 Wochen. Unter anderem geht es um die Frage, ob Assange die Todesstrafe drohen könnte. Im Jemen hat sich die Lage der ohnehin notleidenden Bevölkerung in den vergangenen Monaten verschärft. Immer weniger Hilfslieferungen erreichen das Land. Das ist auch eine Folge der Angriffe der Houthi-Rebellen auf internationale Handelsschiffe. Im Jemen sind nach UN-Angaben etwa 17 Millionen Menschen auf Lebensmittelhilfe angewiesen. 2,7 Millionen Kinder gelten als akut mangelernährt. Nach jahrelangem Bürgerkrieg gibt es 4,5 Millionen Binnenvertriebene im Land.
Ein paar Zeltplanen, mehr haben sie nicht. In diesem Camp in der Nähe von Jemens Hauptstadt Sanaa lebt Familie Al-Mushriki. Geflohen schon vor Jahren vor Krieg und Zerstörung aus einem anderen Landesteil. So schlimm wie jetzt aber sei ihre Lage lange nicht gewesen. Keine Organisation interessiert sich mehr für uns. Es regnet ins Zelt und wir bekommen nichts mehr zu essen. Selbst Mehl wird nicht mehr verteilt. Ein Schicksal, stellvertretend für eine große Krise. Weil das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen immer weniger Mittel zur Verfügung hat, können viele Bedürftige im Jemen nicht mehr versorgt werden. Seit Monaten herrscht zudem Streit mit der im Norden des Jemen regierenden Houthi-Miliz. Die will Einfluss auf die Verteilung der Hilfsgüter nehmen. Die Folge, derzeit sind viele UN-Hilfen ganz ausgesetzt. In diesem Krankenhaus in Sanaa werden wieder mehr Mangel- und unterernährte Kinder behandelt. Für manche kommt jede Hilfe zu spät. Ich hoffe, die internationale Gemeinschaft wird sich gnädig zeigen und unsere Situation ändern. Es ist eine nicht akzeptable Tragödie. Kritik an den lokalen Machthabern, also den Houthi, kommt hier vor der Kamera keinem über die Lippen. Dabei tragen die Houthi durchaus große Verantwortung für die Lage im Land. Anstatt in die Versorgung der eigenen Bevölkerung, investieren sie in Waffen und Aufrüstung. Mit ihren Angriffen auf Handelsschiffe haben sie zudem die Transportkosten über das Rote Meer in die Höhe schnellen lassen. Hilfe wird teurer und auch deswegen knapper. Zum Leidwesen vieler Jemeniten.
Wochenlang kaum Regen, dann wieder extrem starke oder ungewöhnlich langanhaltende Niederschläge mit Überschwemmungen, wie zuletzt im Dezember und Januar. Durch die Erderwärmung häufen sich auch in Deutschland die Extremwetterlagen mit all ihren Folgen. Der Deutsche Wetterdienst startet jetzt ein Frühwarnsystem, das besonders für Katastrophenschützer sowie Land- und Forstwirte wichtig werden könnte.
Mehr als die Hälfte des Baumbestandes ist hier abgestorben, wegen der Trockenheit der vergangenen Jahre. Um kahle Flächen wieder aufzuforsten, haben sie im Stadtwald von Mainz neue Bäume gepflanzt, wie Kirschen und Eichen, die besser mit Trockenheit umgehen können. Gerade die jungen Bäume brauchen aber zum Überleben regelmäßig Regen, so wie in den vergangenen Wochen.
Die Frage ist, wie geht's im Sommer weiter? Wenn wir da jetzt wieder so eine Dürreperiode haben, dann kann es auch sein, dass die Bäumchen uns doch noch vertrocknen. Und künstlich gießen können wir sie leider nicht ständig.
In der Landwirtschaft hat es wegen extremer Trockenheit in den vergangenen Jahren Ernteausfälle gegeben. Damit sich Land- und Forstwirtschaft künftig besser auf Dürren vorbereiten können, bietet der Deutsche Wetterdienst nun eine Hilfestellung und veröffentlicht im Netz Bodenfeuchtevorhersagen. Auch zu hohe Bodenfeuchte birgt Risiken, wie sich bei der Flutkatastrophe im Ahrtal gezeigt hat. Hier kann das neue Angebot frühzeitig auf Gefahren hinweisen.
Es ist ein großer Unterschied, ob der Boden bei Starkregen durchschnittlich feucht ist und noch Regen aufsaugen kann oder ob er bereits so durchnässt ist, dass der Niederschlag komplett oberflächlich abfließt. Ein Frühwarnsystem Bodenfeuchte ist deshalb für den Katastrophenschutz wichtig zur Vorbereitung von Schutzmaßnahmen vor Überschwemmungen.
Für Forstämter ist es wichtig, sich rechtzeitig auf Waldbrandgefahren einzustellen. Auch dabei sollen die neuen Vorhersagen helfen. Deutschland soll sich so nach Angaben des DWD besser an die Veränderungen durch den Klimawandel anpassen können.
Und hier die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 27. März.
Der Westen Deutschlands liegt unter Tiefdruckeinfluss. Der Osten profitiert von hohem Luftdruck. Dazwischen fließt sehr milde Luft zu uns. Heute Nacht ist es oft klar oder nur locker. Im Westen und Südwesten dichter bewölkt und es kann mancherorts etwas regnen. Im Osten und Nordosten morgen noch oft Sonnenschein, der durch Sahara-Staub etwas getrübt werden kann. Gleichzeitig breiten sich die Wolken aus Westen mit Regen weiter aus. Davor entwickeln sich in Ostbayern einige Schauer und Gewitter. Dort sowie im Süden ist es teilweise windig. Am Niederrhein heute Nacht nahe 10, im Vogtland nur um 0 Grad. Im Westen morgen teilweise unter 10, in den östlichen Landesteilen um 20 Grad. Am Donnerstag überall wechselhaft und windig, im höheren Bergland ist wieder Schnee dabei. In den folgenden Tagen bleibt es unbeständig, aber es wird deutlich wärmer.
In den Tagesthemen mit Helge Fuß um 22.30 Uhr geht es um den langen Kampf für die 35-Stunden-Woche und die Frage, ob das Arbeitszeitmodell Zukunft hat. Außerdem sind wir auf Amrum, wo eine Ärztin fast ganz alleine Inselbewohner und Urlauber versorgen muss. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Ja.